Hallo, wir sind's, die Rettungsaffen.
Guten Tag, Tobi.
Grüß dich, Sven.
Wer Feedback hat, wer Anregungen hat, wer Fragen hat, meldet euch, Freunde.
Moin, Sven.
Guten Tag, Tobi. Hi.
Schön, dass wir uns wieder sehen und hören.
Mhm. Ist jetzt gar nicht mehr so lange her, von daher.
Naja.
Es geht weiter.
Genau, haben wir ja gesagt und wir haben ja beide Bock drauf. Worum geht's heute, Sven?
Heute geht es um einen spannenden Fall, den wir mitgebracht haben. Und das ist ein Urteil von 22 vom Oberlandesgericht Hamm. Und zwar, der Titel lautet Beweislastumkehr im Rettungsdienst, auch bei nichtmedizinischen Fehlern möglich.
Genau, das ist auch damals der Artikel gewesen, der über die Ticker gegangen ist, als das Urteil veröffentlicht wurde. Und dann sind natürlich die ganzen Skeptiker aus der Hose gesprungen und haben gesagt, oh, wir stehen mit einem Bein im Knast. Wie oft warst du schon im Knast?
Mit dem Rettungswagen doch schon mal, aber ansonsten würde ich jetzt sagen, also ich wüsste nicht, außer ich war intubiert beatmet in diesem Knast oder sowas.
Okay, naja, in Braunschweig waren wir ja oft im Knast, da war der ja.
Das. Boah, jetzt muss ich nachdenken, jetzt hast du mich auf den falschen Fuß.
Egal, aber ansonsten halten wir für einen blöden Satz, oder? Mit einem Bein im Knast.
Ja, genau. Aber bevor wir da jetzt einfach mal philosophieren, wollen wir einfach mal erzählen, was ist denn da passiert und warum fiel dieses Urteil? Ja, wir schreiben das Jahr 2016 im Dezember und da war ein Mann mit seiner Frau, nehme ich mal an, im Wald spazieren und es wird beschrieben, dass er da einen akuten Herzinfarkt erlitten hatte und es kam zu einem Atemstillstand im Wald, quasi auf dem Waldweg. So, natürlich ist es so gekommen, dass der Rettungsdienst mit ins Spiel kam und die haben sich auf den Weg gemacht, aber wie es auch oft so ist in der Waldregion, also dass wir gewisse Schranken haben. So, da war natürlich eine Schranke, die war nicht offen, die war sogar mit einem Schloss versperrt und der Rettungswagen ist da angekommen nach, Tobi, korrigier mich, waren glaube ich 9 Minuten und 45 Sekunden, ne, nach Notrufeingang.
So zumindest das Urteil, ja.
Okay. Und dann hat sich die RTW-Besatzung entschieden, gut, wir schnappen uns das Geraffel vor der Schranke aus dem RTW und laufen zur Einsatzstelle. Man muss sich das aber auch so vorstellen, damit wir ein paar Bilder im Kopf haben. Die Einsatzstelle war nicht komplett ersichtlich. So geht es aus diesem Papierkram heraus. Das heißt, sie konnten auf Sicht, als sie an der Schranke angekommen sind, das Fachpersonal, den Patienten nicht sehen. Weil da war so eine kleine Anhöhe.
Genau, etwa 70 bis 80 Meter. Ging das den Berg hoch und das hat ja die Kriminalpolizei hinterher ausgemessen. Es ist ja alles gemacht worden, jeder ist angezeigt worden, der angezeigt werden konnte. Und 70 Meter und von den 70 Metern konnte man dann die Einsatzstelle sehen, die weitere etwa 300 Meter entfernt mitten in der Vallapampa im Wald lag.
Das heißt aber im Ende, man muss sich das ja so vorstellen, da ist diese Schranke und was wir noch vergessen haben zu erwähnen, da sind noch Ersthelfer vor Ort gewesen, ne? An dieser Schranke, die dann gesagt haben, der Patient liegt da vorne.
Da hinten wurde gesagt und da hinten.
Da hinten, da vorne.
Genau, ja. Und da war das dann halt, gingen die wohl davon aus, man müsse nur die 70 Meter laufen und dann sei man beim Patienten, was halt von der Schranke nicht einsichtig war. Während des Ganzen ist vor Ort Herzdruckmassage durchgeführt worden von Laien.
Also nicht von der Familie zugehörig explizit, sondern da wird dann extra von Laien gesprochen. Wahrscheinlich auch Spaziergänger, die da unterwegs waren. Mutmaßlich.
Mutmaßlich, ja. Wobei das, glaube ich, für den Sachverhalt für uns hier irrelevant ist.
Genau.
Es ist auf jeden Fall keine professionelle Reanimation gewesen.
Und man muss sich ja auch vorstellen, zeitgleich wurde ja ein NAF alarmiert, weil es war schon auf der Anfahrt, hieß es Reanimation und durch auch Laien durchgeführt. Und dann hat man natürlich schon ein anderes Spannungsverhältnis, wie man das so kennt. Dann geht man schon mal durch, wie wird man sich sortieren. Und dann sind die hier dahin gelaufen und das NEF hat tatsächlich auch vor dieser Schranke geparkt, wahrscheinlich, weil es auch nicht am RDW vorbeikam. So, also jetzt mal rein bildlich gesprochen. Und hat sich dann auch auf denselben Weg gemacht. Schlussendlich hat der Patient ein ROSC bekommen.
Genau. Und dann kam der Förster vorbei und hat die Schranke aufgeschlossen, weshalb dann quasi die RTW an die Einsatzstelle vorgezogen werden konnte und da dann eine recht unkomplizierte Lagerung im RTW möglich war.
Verladung.
Ich habe bewusst auf dieses Wort verzichtet. Genau.
Okay, auf jeden Fall das Resultat davon, von der ganzen Situation, beziehungsweise, ja doch, Situation beschreibt es ganz gut, ist, dass sich auch weiterhin der Zustand so ein bisschen vom Patienten verschlechtert im Laufe der Zeit. Da wurde laut Klinik folgende Diagnosen gestellt: Myokardinfarkt, kardiogener Schock, akutes Nierenversagen, hypoxischer Hirnschaden nach Reanimation, arterielle Hypertonie und eine Aspirationspneumonie.
Genau. Er hat dann auch im Verlauf weitere Aspirationspneumonien erlitten und ist, glaube ich, irgendwann auch im Verlauf einer Pneumonie dann im Jahre 2020 verstorben.
Mhm. Aber von quasi Zeitpunkt der Reanimation bis zu seinem Tode ist er quasi in einem Wachkoma gewesen.
So wird das beschrieben, genau. Ja, die Angehörigen haben dann eben Klage beim Landgericht Arnsberg eingereicht und haben unter anderem die Auffassung vertreten, dass das, was der Rettungsdienst vor Ort gemacht hat, vielleicht sollten wir eine Sache noch vorweg schicken. In dem ganzen Verfahren ging es kein einziges Mal darum, dass ein medizinischer Fehler gemacht wurde.
Also das, ich glaube, das ist essentiell, ne?
Genau. Also es wurde nicht vorgeworfen, dass er fehlintubiert wurde oder falsch reanimiert, falsch behandelt von dem Rettungsdienst wurde. Es wurde einzig und allein die Zeitverzögerung kritisiert, die dadurch entstanden ist, dass sie eben durch die Schranke nicht weiterkam. Warum auch immer, werden wir uns gleich noch angucken. Das Landgericht Arnsberg hat gesagt, nee, die Beweislastumkehr, die die Kläger gesehen haben, die gibt es nicht, weil wir es hier nicht mit einem medizinischen Behandlungsfehler zu tun haben. Und insofern die Grundsätze von 630 H BGB, also ne, die Regelungen über die unterschiedlichen Beweislastumkehren beziehungsweise die Sachverhalte, in denen es dazu kommt, würde hier gar nicht greifen. Wir haben hier eine Organisation und eine Berufspflichtverletzung, wenn überhaupt.
Tobi, du schreitest da schon ziemlich weit vorweg. Hast du noch mal Lust kurz, was ist denn eigentlich die Beweislastumkehr?
Na, ganz einfach. Wenn ich behaupte, der Rettungsdienst hat einen Fehler gemacht, muss ich erstens den Fehler beweisen und zweitens muss mir dadurch ein Schaden erwachsen sein, den ich dann beweisen muss. Liegt allerdings ein grober Behandlungsfehler vor, dreht sich die Beweislast um und nicht mehr der Patient muss nachweisen, dass der Fehler zum Schaden geführt hat, sondern der Behandler muss nachweisen, dass der Fehler gerade nicht für den Schaden verantwortlich ist.
Das ist dann meistens auch eher eine sehr, sehr schwierige Situation, ne? Sich dann da wieder rauszufinden, wenn es in diese Richtung geht, ne?
Also wenn wir einmal in der Beweislastumkehr sind, dann haben wir da so gut wie, also beim medizinischen Behandlungsfehler, so gut wie keine Chance. Etwas anderes sieht es, die Beweislastumkehr im Rahmen der Dokumentation aus, dann kann man immer noch im Nachhinein versuchen, das durch entsprechende Zeugen und weitere Nachweise zu beweisen. Das geht dann noch eher, aber ja, in aller Regel gibt es ja kein Gutachten, was sagt, oder sehr häufig. Genau.
Aber jetzt nochmal zurück auf unseren konkreten Fall. Da haben also die Angehörigen geklagt, dass aufgrund des Zeitverzuges, dass die zu Fuß gegangen sind zu dieser Einsatzstelle, der Patient dementsprechend zu Schaden gekommen ist.
Genau, die sagen, dass die, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Minuten, die das dann eben länger gedauert hat, es wurde ja alles nachgerechnet. Es wurde, die Polizei ist das abgegangen, hat die Schrittlängen gemessen, hat die Zeit gemessen und so weiter und so fort. Die Zeitverzögerung sei eben da entscheidend. Genau. Mhm.
Und das Landgericht Arnsberg hat aber gesagt, nö, ist nicht. Korrekt?
Genau, weil eben der Schaden nicht nachgewiesen werden konnte. Und die haben sich auch weiter damit dann ja nicht beschäftigt, jetzt grob gesagt.
Aber dann ist es zu einer Berufung gekommen zum Oberlandesgericht Hamm. Tobi, was ist da genau passiert?
Naja, die Kläger haben gesagt, Arnsberg hat die Beweislastregeln falsch angewendet und hat im Übrigen auch die medizinische Sachlage falsch beurteilt. Es wurde nicht berücksichtigt, dass die eben keinen Schrankenschlüssel dabei hatten und fraglicherweise auch keinen Bolzenschneider. Ich weiß nicht, ob bemängelt wurde, dass sie kein TNT hatten, um das Schloss wegzusprengen. Ich weiß es nicht. All das wurde bemängelt. Und das OLG hat gesagt, jo, grundsätzlich habt ihr recht. Das Landgericht Arnsberg hat die Beweislastregeln falsch angewendet. Und das ist der erste spannende Punkt. Kommen wir gleich noch weiter dazu. Aber es hat gesagt, dass eben die Regeln der Beweislastumkehr, wie es sie aus 630 H BGB ergibt oder ergeben kann, auch bei Berufs- und Organisationspflichten eintreten können.
Also heißt es im Endeffekt, nicht durch die medizinische Behandlung kann es dazu kommen, sondern auch quasi durch diese Organisationsstruktur. Ist das so richtig?
Genau, genau. Grundsätzlich ja. Und was vielleicht auch noch tatsächlich interessant ist, wir haben in Berufungsverfahren selten oder es ist seltener der Fall, dass es nochmal eine, ich möchte sagen, eine komplett neue Beweisaufnahme, eine umfangreichere Beweisaufnahme gibt. Es wurden die Notfallzeugen gehört, die an der Schranke waren. Es wurden das Rettungsdienstfachpersonal gehört, die den RTW gefahren haben. Es wurden weitere Gutachten eingeholt, sowohl medizinisch als auch eben Wegzeitberechnung etc. Also Hamm hat sich da tatsächlich sehr viel Mühe gemacht, das auseinander zu klamüstern. Und so war es zum Beispiel ein Punkt, die beiden Zeugen, die an der Schranke waren und das Rettungsdienstpersonal einweisen sollten oder wie wir das nennen möchten, die haben sehr widersprüchlich gesagt. Die eine hat gesagt, die haben mir gar nicht zugehört. Die andere hat gesagt, aber ich habe doch gesagt, der liegt da hinten. Und irgendwie war auch davon die Rede, dass man eventuell die Schranke aufmachen könnte. All das hat das Oberlandesgericht dann ja später auch doch auch noch gewürdigt. Es waren auf jeden Fall widersprüchliche Angaben. Der Gutachter hat auch nochmal klar gesagt, er kann ja nicht sagen, wie war die Reanimationszeit vorher, wie effektiv war sie, und insofern kann keine Aussage darüber getroffen werden, ob die 3 Minuten, über die wir hier streiten, ob die überhaupt streitentscheidend sein könnten. Also, das OLG Hamm hat sehr viel Zeit, Nerven und Gehirnschmalz da rein investiert und hat, das können wir auch an der Stelle sagen, in dem Urteil auch viel dazu gesagt, was eigentlich nicht notwendig gewesen wäre, aber weswegen wir uns heute zusammensetzen. Mhm.
Also man kann ja schon mal als Fazit sagen, ne, die Kläger haben in 2 Instanzen verloren. Das schon mal vorweg.
Genau. Und das OLG hat gesagt, Arnsberg hat zwar die falschen Beweislastregeln Beweislastregeln angewendet, aber selbst beim Anwenden der richtigen wäre auch Arnsberg zu keinem anderen Ergebnis gelangt. Deswegen 2-mal verloren.
Gut, dann kümmern wir uns mal einfach mal um die Problemstellung, was das Ganze so mit sich zieht. Weil das ist ja schon eine Riesenaussagekraft, die dahingehend entsteht. Und es geht ja eigentlich um die Beweislastumkehr bei nicht medizinischen Behandlungsfehlern. Das ist so das grobe Thema, wo wir uns langhangeln wollen. Formulieren wir es einfach mal aus.
Im Prinzip alles, was flankierend zu der medizinischen Behandlung des Patienten notwendig ist. Und Berufs- und Organisationspflichten, die letztlich zum Schutz des Patienten dienen. Mhm.
Und gibt es da irgendwelche Ansichtsweisen zu, wenn wir uns das jetzt mal durch den Kopf gehen lassen, vom seitens beispielsweise des BGHs oder sonst irgendwas?
Der BGH hat das für andere Berufsgruppen schon statuiert, beispielsweise für Hebammen und auch für die Krankenpflege, dass da entsprechende Organisationspflichten einen ähnlichen Stellenwert haben wie medizinische Behandlung. Das hat, wie gesagt, das OLG jetzt 2022 auch für den Rettungsdienst übernommen. Man muss dazu sagen, 2007 hat OLG Köln noch gesagt, dass so eine oder so eine ähnliche Situation eben nicht die Beweislastumkehrregeln eröffnet, weil es nur eine Organisation oder eine Berufspflicht sei. Und insofern ist das halt da eine recht bedeutende und eindeutige Aussage haben, die für uns im Rettungsdienst, finde ich, eine weitreichende Konsequenz haben kann.
Ja, absolut. Ne? Also ich muss mir nicht nur über das medizinische Gedanken machen, sollte ich generell nicht, aber um es überspitzt darzustellen, auch den Rest.
Ne? Genau.
Wie ich mich aufstellen kann und so weiter.
Ja. Und letztlich sind da ja dann zwei Fragen. Haben wir eine Pflichtverletzung der Rettungskräfte in Bezug auf zwei Fragen? Erstens, hätten die einen Schrankenschlüssel mitführen müssen? Für alle, die das Urteil nicht gelesen haben, es ist nicht der klassische Poller-Schlüssel oder Dreikantschlüssel, den man ja mit sich führt, sondern ein spezieller Schlüssel, der halt in dem Gebiet ausgegeben wird, damit die Berechtigten da rein und raus können. Und das andere war die Entscheidung, zu Fuß zu gehen, also eine einsatztaktische Entscheidung vor der medizinischen Behandlung. Auch das kann sich auf den Erfolg auswirken.
Dann fangen wir doch mal mit der ersten Frage an, wenn das für dich okay ist. Also aus dem Bauch heraus, wenn ich jetzt, es gibt ja so eine Art Bestückungsliste, nennen wir das einfach mal. Oder auch eine DIN-Norm. Und Tobi, da bist du prädestiniert für. Welche DIN-Norm ist das?
Ich weiß es nur, weil es hier steht. EN 1789. Lernst du in der Ausbildung, ich glaube, da vergisst man das dann auch nicht mehr, was ist drin, was drin steht, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall geregelt. Und das muss ein Rettungswagen natürlich beinhalten, weil der entsprechend der Norm ausgerüstet sein muss. Wird auch in aller Regel in den Ausschreibungen drinstehen, wenn du als Rettungsdienstbetreiber irgendeine Ausschreibung gewinnst oder bekommst, dass du dann eben deine Wägen so ausstatten musst, wie es die Norm vorsieht.
Genauso ist es aber, also da ist ja jetzt nicht explizit irgendwie Schrankenschlüssel erwähnt. Also einen speziell genau. Für die Region angesiedelten Schrankenschlüssel. Aber dann gibt es ja beispielsweise noch die Option von seitens des Trägers zu sagen, hör mal, wir haben hier so und so ein Gebiet, da bitte auf den Rettungsmitteln die Schlüssel verladen.
Das wäre dann eine andere Situation, weil du dann sozusagen dich selbst verpflichtest, das bei dir zu führen. Nehmen wir aber die Situation an, dass das ein Gebiet an einer Landkreisgrenze ist und der eine Kreis hat den Schlüssel dabei, der andere nicht. Dann kann das dem anderen Kreis nicht zum Vorwurf gemacht werden, meiner Meinung nach, dass er da nicht durchkam. Aber hast du... Das
ist irgendwie logisch, ja.
Ist das bei dir regelgerecht hinterlegt? Könnte man darüber nachdenken, dass man sich da selbstbindend verpflichtet, diesen Schlüssel bei sich zu führen? Und wenn du nicht kontrollierst, dass du ihn dabei hast, könnte man darüber nachdenken, ob du deiner Pflicht nachgekommen bist und ob diese Pflichtverletzung dann vielleicht sogar grob war.
Okay. Und im Endeffekt war ein Bolzenschneider vorhanden, um das Schloss zu knacken oder ein anderes Hilfsgerät oder nicht?
Genau. Und das war im vorliegenden Fall unklar, ob das jetzt vorlag oder nicht. Hat aber letztlich kein Leierkasten gespielt, weil weder der Bolzenschneider noch der Schrankenschlüssel für diese Schranke ist explizit in der DIN-Norm erwähnt und insofern auch keine ausdrückliche Verpflichtung.
Und tatsächlich auch in diesem Fall nicht vorhanden, ne? Alle Sachen, die wir so gerade besprochen haben.
Sehr wahrscheinlich war es nicht vorhanden, ja.
Genau. Gehen wir mal auf die zweite Frage ein. War die Entscheidung zu laufen grob fahrlässig? Wenn man sich vorstellt, war ja insgesamt 300 Meter, ne? Glaube ich.
Also,
so roundabout.
Ja, wir müssen vielleicht in der Terminologie, jetzt muss ich tatsächlich mal ein bisschen kleinlich werden. Grob fahrlässig ist eine andere Beurteilungsgrundlage als grob pflichtwidrig. Weil die Pflichtverletzung objektiv beurteilt wird und die grobe Fahrlässigkeit subjektiv. Wir müssen uns immer hinterher fragen, war es auch grob fahrlässig? Ist insofern auch wichtig, weil wenn wir einen groben Behandlungsfehler haben, haben wir nicht automatisch eine grobe Fahrlässigkeit. Das hat der BGH erst vor ein oder zwei Jahren nochmal klargestellt. Und ich finde, das ist super wichtig, das einfach herauszustellen. Aber ich weiß, was du meinst, die grobe Pflichtwidrigkeit. Ne? War die Entscheidung auszusteigen grob pflichtwidrig, ja oder nein?
Mhm.
Also tut mir leid, dass ich an der Stelle etwas kleinkariert sein muss, aber das ist tatsächlich relativ wichtig und kann aber meiner Meinung nach auch dazu beitragen, um etwas zu beruhigen, weil nicht automatisch der grobe Behandlungsfehler, der grobe Pflichtverstoß automatisch eine grobe Fahrlässigkeit bedeutet, die vielleicht dann auch im Rahmen der Versicherungsregulierung meiner Berufshaftpflicht dann eine Rolle spielen könnte.
Mhm. Ich glaube, es ist ein netter Hinweis, so am Rande, allein von der Formulierung hier oder auch von dem Ausschlussprinzip.
Genau. Also war die Entscheidung auszusteigen und zu laufen grob fehlerhaft, ja oder nein? Also grob pflichtwidrig, ja oder nein? Das Oberlandesgericht kommt zu dem Ergebnis, nein. Auch wenn der Sachverständige, warum auch immer, da hatten wir uns ja auch schon drüber unterhalten, diese Entscheidung als suboptimal bezeichnet hat. Ich glaube, wir können es nicht vertiefen, weil wir einfach nicht wissen, wir kennen das Gutachten nicht und insofern keine grob fehlerhafte Entscheidung.
Also da muss man ja auch mal für die Kolleginnen und Kollegen sprechen, die da vielleicht vor Ort waren. Was will man denn machen, ne?
Also, absolut.
So, hast du schon provokant gesagt, ne? TNT dagegen schmeißen. Okay, dann müsste ich aber vorher vielleicht 500 Meter zurückfahren, damit der Rettungswagen heile bleibt. Und wie lange dauert es, bis ich als Laie einfach mal so Schlösser knacke? Auch mit einem Bolzenschneider. Klar ist das manchmal nur ansetzen, durchziehen. Aber auch da wieder, da muss man auch einfach mal gemacht haben, glaube ich, ne? Oder sich mit diesem Gerät auseinandersetzen und allem Pipapo. In so einer Situation, wo du eigentlich deine Fixierung hast, eine Reanimation durchzuführen, schwierig.
Ja, vor allen Dingen dann noch irgendwie eine Befragung der Anwesenden zu machen, wie, was, wo, wann und weshalb und wie lange und wie viel Meter und wie viele Schritte und welche weiteren Möglichkeiten machst du nicht. Wenn dir jemand sagt, da hinten liegt er, du siehst die Anhöhe, finde ich das tatsächlich vollkommen nachvollziehbar, dass man sagt, komm, lass uns den Scheiß schnappen und wir laufen die 80 Meter, das kriegen wir auch noch hin.
Ja. Ja, ne? Also gerade mit der Konsequenz, die Reanimation läuft wahrscheinlich schon so lange. Wir haben knapp 10 Minuten gebraucht, dann
genau.
Muss die jetzt aktiv werden, ne?
Dann müssen wir
anstatt jetzt, da irgendwie rumzuspielen.
Genau, dann müssen wir jetzt nicht die letzte Zeit, die wir vielleicht noch als Möglichkeit der Rettung haben, mit Öffnen der Schranke verdaddeln. Absolut. Also ich glaube, gut, dass du da auch nochmal hinweist und das klarstellst. Also vollkommen richtige Entscheidung. Unserer Meinung nach, der Sachverständige hat, warum auch immer, suboptimal. Aber selbst das Suboptimale war nicht so suboptimal, dass es unterirdisch war und damit grob pflichtwidrig. Und deswegen hat der Gutachter gesagt, keine grobe Pflichtwidrigkeit, damit also keine Beweislastumkehr. Und der medizinische Gutachter hat mir gerade eben schon gesagt, das medizinische Zeitfenster war wahrscheinlich schon überschritten. Also die fraglichen 8 Minuten. Gerade auch in Bezug auf den hypoxischen Hirnschaden und eben war unklar, wie die Laienreanimation war. Das heißt, die Kläger konnten nicht nachweisen, dass die fraglich suboptimale Entscheidung zu Fuß zu gehen und keinen Schrankenschlüssel dabei zu haben, dass das zum Schaden geführt hat.
Ja, also gerade wenn wir das zusammenfassen, 9 Minuten 45 Sekunden bis zur Einsatzstelle. Der Gutachter hat von 8 Minuten was aufgeschrieben, dass alles, was darüber hinaus ist, echt schwierig ist. Und das kann man natürlich genauso werten, dass schon bei Eintreffen die Situation überschritten war, zeitlich gesehen. Und natürlich hast du recht, Wir wissen nicht, wurde sich abgewechselt beim Drücken. Ne? Laienreanimation steht da, wurde auch bei der Zeugenvernehmung eine aufgelistet, die dann gesagt hat, dass sie gedrückt hat. Und der Rest ist halt fragwürdig, ne?
Genau.
Was da nur genau passiert ist. Dementsprechend kann die Wirksamkeit natürlich in Frage gestellt werden.
Absolut. Und um ein Beispiel für die Beweislastumkehr zu nehmen, hätten wir jetzt hier eine Beweislastumkehr, dann hätte die Beklagte, also der Träger des Rettungsdienstes, beweisen müssen, dass die Zeitverzögerung keine Auswirkung gehabt hat. Und das ist sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung eben eine Mission Impossible.
Genau, fangen wir dann ziehen wir mal ein Resümee von dem Urteil. Also die Klage wurde ja abgewiesen eigentlich.
Genau, wir haben keine grobe Amtspflichtverletzung. Die Entscheidung, zu Fuß zu gehen, war vielleicht suboptimal, aber vertretbar. Und die Kausalität zwischen dem Zeitverzug und dem Hirnschaden konnte nicht bewiesen werden durch die Kläger. Und wir hatten keine Beweislastumkehr, sodass eben der Klage nicht stattgegeben wurde.
Aber jetzt ist es natürlich krass oder es ist natürlich heftig, was daraus trotzdem resultiert. Klar wurde die Klage abgewiesen, aber im Umkehrschluss hat es ja trotzdem, oder es gibt jetzt ein Potenzial zu klagen.
Genau, und das ist etwas, das hat das OLG Hamm halt in einem sogenannten obiter dictum klargestellt. Obiter dictum heißt, es setzt sich mit einer Fragestellung auseinander, die, obwohl es eigentlich nur am Rande notwendig gewesen wäre, nicht hätte machen müssen. Es aber machen möchte, um vielleicht Unklarheiten, die es in der Rechtsprechung gab, aus dem Weg zu räumen. Und da eben auch die Verletzungen von Berufs- und Organisationspflichten können zur Beweislastumkehr führen. Was kann das für uns im Rettungsdienst heißen? Es kann Fehler bei der Notrufannahme bzw. der Alarmierung, allein bei dem technischen Ablauf, könnte das auslösen. Fehler am Einsatzort, wie wir gesehen haben, eine falsche taktische Entscheidung kann das zur Konsequenz haben.
Aber ebenso auch die Krankenhausauswahl, wo ich den Patienten hinbringe, vielleicht in ein falsches Krankenhaus, also was nicht geeignet ist für diese Situation.
Das, ja, auch das. Gut, da könnte es dann wiederum ein Behandlungsfehler sein, weil ich es falsch zuweise, aber ja. Der technische Ablauf bei der Wahl, hast du absolut recht, ja. Die Streckenwahl.
Wie sieht's denn aus mit
zum Beispiel?
Genau, die Streckenwahl oder halt ich fahre bewusster, wo auf jeden Fall schon eine Baustelle ist. Das ist ja auch immer so ein Streitthema. Ist es die Baustelle bekannt, nicht bekannt? Und wenn ja, was für Konsequenzen können daraus entstehen, wenn dieser zeitliche Verzug da ist?
Bahnübergang. Den ich kenne. Also, wir wollen jetzt auch nicht unnötige Schreckensszenarien machen, aber vielleicht so eine Awareness dafür schaffen, dass wir auch drumherum vernünftige Arbeit machen sollten, ne?
Tobi, ich hätte vielleicht noch einen Punkt, um es weiterzumachen. Was ist denn mit organisatorischen Mängeln? Also Fehlen von irgendwelchen Mittelchen auf dem Auto?
Der scheiß morgendliche Check, ne? Den brauchen wir nicht. Trinken wir erstmal Kaffee.
Ja, oder? Der hat mir doch gesagt, dass alles gut ist. Ich hake das mal ab.
Genau. Auch das ist in meinen Augen eine Berufspflicht, die ich habe. Ich muss für die Einsatzfähigkeit meines Rettungsmittels sorgen. Natürlich kann ein Medizinprodukt im Einsatz kaputt gehen, das wissen wir. Aber wir wissen auch, dass im Nachhinein auch diese Geräte ausgelesen oder viele Geräte ausgelesen werden können. Und wenn ein Fehler aufgetreten ist, obwohl ich den täglichen Check gemacht habe, ist das was anderes, als wenn herausgefunden wird, der hat morgens schon nicht funktioniert und der hatte die Fehlermeldung vielleicht seit einer Woche, weil man das Gerät seit einer Woche nicht in der Hand hatte. Und das sind dann so Dinge, da sollte man, glaube ich, in der täglichen Routine mehr darauf achten, und das auch gewissenhaft machen. Ich glaube, es ist jetzt nicht relevant und jeder QM-Beauftragte möge mal weghören, ob ich jetzt von den im QM vorgeschriebenen 10 grünen Vigos nur 8 dabei habe. Entscheidend ist, dass ich das Material habe, mit dem ich arbeiten kann.
Wie sieht es denn aber beispielsweise auch, könnte es jetzt mal hirnfurzmäßig gedacht, könnte auch eine unzureichende Ausbildung von dem Fachpersonal auch dazu führen?
Ja, natürlich. Beispielsweise auch fehlende Pflichtfortbildungsstunden. Dann sind wir wieder beim Arbeitgeber im, ne, im Organisationsverschulden. Das sind alles so Dinge. Und auch an dieser Stelle vielleicht nochmal klar zu machen, so ein Anwalt, der mit einem Patienten betraut ist und jetzt beauftragt ist, irgendwas zu finden, hat viel Zeit. Der hat viel Zeit, darüber nachzudenken. Die Akten können durchgewälzt werden. Dann, wenn eine Rechtsschutzversicherung im Hintergrund steht, hole ich mir noch irgendwie 58 Gutachten, die mir das von 97 verschiedenen Seiten erklären. Und das sind Dinge, die wir nicht verhindern können. Aber wir können verhindern, dass wir so offene Einfallstore bauen, die dann uns aus den Latschen hebeln, wo wir dann auch nichts mehr machen können. Und das ist Blödsinn. Und einfach nur eine vernünftige Arbeit machen, sich das Auto einmal vernünftig anzugucken, durchzuchecken, auch die Ausrüstung auf dem Auto zu gucken, ist die Trage noch funktionsfähig, ja, nein und so weiter.
Und ich glaube, das alltägliche Geschäft einfach mal sauber, ordentlich abbilden.
Genau. Und wir beide kennen das. Es ist zwar nervig und es macht auch nicht immer Spaß, aber es dauert jetzt auch nicht 200 Stunden.
Ja, und außerdem schafft es Sicherheit, ne? Wo liegt nochmal was? Ich kann immer wieder appellieren an den sogenannten Kinderrucksack, ne? Da auch mal reinzugucken und dass man auch weiß, wo liegt etwas und auch da den zeitlichen Verzug, der dadurch entstehen könnte, zu minimieren. Ne? Schafft auch Sicherheit.
Ja, und es dient letztendlich des Patienten und der Patientenversorgung, ne?
Ja. Ich habe noch eine Frage, Tobi.
Ja.
Was setzt denn jetzt eigentlich so eine Haftung voraus? Wir haben ja jetzt schon ein paar Beispiele gesagt, aber was setzt jetzt so eine Haftung voraus?
Also genau, einen ganz klaren Verstoß gegen bestehende Sorgfalts- und Organisationspflichten. Der kausale Schaden, der durch das pflichtwidrige Verhalten verursacht werden muss. Und dann halt keine rechtfertigenden Umstände, zum Beispiel die unvorhersehbare Notfallsituation. Da können wir jetzt zu den ganzen Dingen, die wir aufgezählt haben, 5 verschiedene Ausnahmen aufzählen. Du bist gerade am Checken, wirst rausgerufen zu einer Reanimation, zu irgendeinem Fall. Und ich glaube, wir hatten auch mal eine Situation, wo wir beide sehr froh sind, dass nichts passiert ist, wo wir im Prinzip mit einem leeren Rettungswagen losgefahren sind, weil der Rettungsdienstleiter, ne, sagte, ihr müsst jetzt tauschen, dann wurde getauscht und dann, naja, war eine dumme Entscheidung von uns.
Das war herausragend clever, was wir damals gemacht haben. Aber ist ja gut gegangen, ne? Es hätte noch immer Jutta Janger. Ja.
Also, es hätte wesentlich schlimmer ausgehen können.
So, wir haben ja zusammengefasst schon mal, dass die Klage abgewiesen wurde. Jetzt können wir aber das Fass mal aufmachen. Wann hätte denn das OLG Hamm eine Pflichtverletzung bejaht?
Haben wir im Prinzip auch schon gesagt, hätte eine Pflichtverletzung bejaht, wenn es eine klare Vorschrift zur Mitführung des Schrankenschlüssels gegeben hätte. Hattest du ja vorhin gesagt, wenn der Träger gesagt hat, ihr müsst. Oder wenn der Schlüssel vorhanden gewesen wäre, aber unbenutzt geblieben ist. Also, ne? Ohne Vorschrift, aber irgendjemand hat den Schlüssel und skizzieren wir mal die Situation vor Ort, dass der eine Zeuge sagt, hier, ich habe einen Schlüssel, zeig den, ich kann die Schranke aufschließen. Klammer auf, stellt sich die Frage, warum die Schranke nicht schon aufgeschlossen wurde, bevor der Rettungsdienst kam, aber vielleicht ist er erst in dem Moment angekommen. Wir wissen es nicht. Wenn das offensichtlich und zweifelsfrei festgestanden hätte, dann hätte man sicherlich darüber nachdenken können, zu sagen, das ist Blödsinn. Weil das ist eine hinnehmbare Zeitverzug.
Ist ja genauso, ne? Wenn jetzt beispielsweise die Entscheidung zu Fuß zu gehen eine grobe Pflichtverletzung gewesen wäre, ne? Oder ich park bei Burger King, weil der irgendwie am Waldrand ist, aber eine weitere Strecke hervorruft und gehe dann los, obwohl mir bewusst war, dass da irgendwie ein anderer Weg zur Verfügung gestanden hätte.
Genau. Wobei, vielleicht eingeschoben, jetzt nicht in diesem Sachverhalt, aber allgemein, gerade wenn wir an dann unbefestigte Wege denken, kann durchaus die Entscheidung zu sagen, ich parke bei Burger King, weil da ist die Straße noch asphaltiert, drunter wird es matschig und ich fahre mich mit meinem 5-Tonnen-Auto dann nur fest, ist nichts gewonnen, weil ich dann letztlich ein zweites Rettungsmittel brauche, um den wieder rauszufahren. Also auch das wäre ein Beispiel dafür, um eine Ausnahmesituation zu haben. Das heißt nicht, sich stupide, ne, bis die letzten Meter hinfahren, sondern die Einsatzsituation entsprechend einfach zu berücksichtigen und dann...
Absolut, ne? Aber um es plausibler schon mal zu gestalten und auch zu spoilern, da hilft auch, schreibt das auf. Genau diese Situation. Weil ansonsten würde ja jeder sagen, ja Jungs und Mädels, ihr könnt ja ranfahren und nicht bei Burger King, McDonald's, soll ich jetzt alle aufzählen, damit es nicht irgendwie in die Richtung Burger King geht, nicht da zu parken, sondern ich glaube, ihr wisst, was wir meinen.
Genau. Und auch ein Beispiel, warum man dann vielleicht mal was macht, was auf den ersten Blick merkwürdig wirkt, aber seine Begründung hat. Und wer schreibt, der bleibt, ne?
Der pfleibt.
Der pfleibt. Genau. Wer schreibt, der bleibt. Ja, wir haben ja jetzt tatsächlich, wir können uns noch mit den DIN-Vorschriften beschäftigen. Ich glaube, das ist nicht relevant, weil die kriegst du kostenpflichtig, kriegst du die nur kostenpflichtig. Das heißt, wir können uns damit nicht auseinandersetzen. Wir müssen uns als Rettungsdienstler in gewisser Hinsicht auch darauf verlassen, dass der unser Arbeitgeber, ob es jetzt der Träger ist oder ein Leistungserbringer, dass der das entsprechend ausrüstet. Wenn uns natürlich auffällt, da fehlt die Trage, gehört in den Rettungswagen nicht eine Trage. Ich glaube, das ist offensichtlich, aber alles andere ist jetzt egal. Wir haben das, glaube ich, an der Stelle, finde ich, schon mal sehr gut andiskutiert. Oder findest du, wir müssen jetzt in der Diskussion der Sache noch viel ergänzen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist aus dem Beispiel heraus oder mit dem Verfahren kann man ganz gut ersichtlich sehen, dass auch das, was verladen ist, kontrolliert werden muss. Also jetzt mal so ein Rebound zu machen. Rebound, kenne ich gar nicht von mir. Und vor allen Dingen...
Das war safe cool von dir, Sven.
Ja, Hammer. Nein, aber ich glaube, nicht nur das Medizinische steht ja im Vordergrund, ne, sondern auch, wie komme ich dahin? Wie ist meine Einschätzung? Also es hat schon auch eine Konsequenz. Nicht nur dieses Lapidare, es wird schon irgendwie gut gehen und ja, pack doch einfach da beispielsweise und wir gehen zu Fuß. Macht das, also ich glaube, das wird keiner von uns so machen, so lapidarmäßig, aber man kann ja schon mal mit Appell sagen, macht's mit Verstand.
Genau. Und vor allen Dingen setzt euch mit eurer Arbeitsumgebung auseinander. Finde ich, gilt auch insbesondere für Leiharbeiter, die sich mit den unterschiedlichen regionalen Bedingungen auseinandersetzen müssen. Also sich darauf zu berufen und zu sagen, es hat mir keiner gesagt, hilft manchmal, aber halt nicht immer. Kenne deine Arbeitsumgebung und kenne deine Arbeitsmittel. Das heißt, setz dich auch mit solchen organisatorischen Fragen auseinander. Was habe ich noch an weitere Beladung, die ich im Einsatzfall nutzen kann? Und ich spreche jetzt nicht von dem Einsatzfall, der irgendwie einmal in 200 Jahren auftritt, sondern so etwas ist ja Standard. Also wie oft waren wir im Wald?
Ja.
So, wir sind nicht oft zusammengefahren, aber ich glaube, da waren wir oft genug im Wald und ich glaube, jeder, der ernsthaft seinen Job betreibt, weiß, was wir hier an der Stelle meinen.
Also links und rechts schauen, gewissenhaft machen und sich gezielt mit den Sachen immer wieder auseinandersetzen. Ich glaube, das ist so das Fahrwasser, wo wir uns gut bewegen können.
Genau. Willst du an der Stelle nochmal die Kernpunkte zusammenfassen?
Sehr gerne. Also, wenn wir das über das mit dem OLG mal zusammenfassen würden, dann hätte eine Pflichtverletzung bejaht werden können, wenn ein vorhandener Schrankschlüssel nicht genutzt worden wäre oder eine bewusst falsche Entscheidung getroffen wurde oder eine klare Regel oder Norm verletzt wurde. Ebenso zur Beweislastumkehr hätte bejaht werden können, wenn ein grob fehlerhaftes Verhalten nachgewiesen werden könnte oder ein eindeutiger Standard der Notfallmedizin verletzt wurde.
Genau. Das heißt, kurz gesagt, wann haftet der Rettungsdienst und wann haftet er nicht? Wenn eine eine eindeutige Amtspflichtverletzung vorliegt, wenn eine Entscheidung objektiv unvertretbar war. Und auch hier, das kam, glaube ich, vorhin zu kurz, deswegen hier nochmal herauszustellen. Deswegen finde ich auch das Urteil gut. Das OLG Hamm hat sich damit auseinandergesetzt, also wir hatten das, glaube ich, so ein bisschen als selbstverständlich gesehen, auseinandergesetzt, dass die Entscheidung, die ein Rettungsdienstler im Zusammenhang gerade mit einer Reanimationsmeldung trifft, unter äußeren und inneren Stressfaktoren getroffen wird. Und man diese Stressfaktoren bei der Beurteilung der Entscheidung nicht weglassen darf. Also anders, als wir es vielleicht im Verkehrsrecht kennen, denn da ist es der Karlsruher Idealfahrer, der immer über dir schwebt und dann nie einen Fehler macht. Es gibt hier nicht den Karlsruher idealen Rettungsdienstler, sondern es steht unter der Besonderheiten des Einzelfalls. Und deswegen objektiv unvertretbar war und aus der Sicht, aus der damaligen Sicht, also nicht rückwirkend, sondern aus dieser Sicht.
Jetzt muss man ja natürlich, also was können wir jetzt daraus ableiten für uns?
Dass wir nicht rumjammern müssen und sagen, wir stehen mit einem Bein im Knast. Nein, tun wir nicht. Macht einfach den Job, bleibt locker, bleibt cool. Und in einer Stresssituation darf man auch Stressentscheidungen treffen. Und die bedeuten nicht sofort ein Negativ.
Und was da noch vielleicht wichtig ist zu wissen, es wird auch das bewertet für diese Situation. Ne? Nicht, dass man im Nachgang sagt, ja, jetzt haben wir Zeit. Jetzt können wir darüber nachdenken, bei dem Käffchen, was hätten wir denn besser machen können, um das als Bewertungsgrundlage zu nehmen.
Genau.
Nein, es ist für die Situation.
Genau. Und deswegen, das finde ich halt auch sehr wichtig. Das hat das OLG herausgestellt, auch wenn es gesagt hat, hey, die Beweislastumkehr kannst dich auch treffen, wenn du falsch rum um den RTW zum Einsatz läufst, um jetzt mal platt zu sagen. Wann trifft noch die Haftung im Rettungsdienst? Natürlich, wenn eindeutigen Schaden geführt hat. Ich lasse das Beatmungsgerät auf den Kopf des Patienten fallen. Brauchen wir nicht weiter drüber zu reden. Und wenn ich ohne Grund medizinische Leitlinien missachte und verletze.
Sehr schön ausgedrückt, ja. Das mit dem Beatmungsgerät.
Gut. So, das heißt, was ist für uns abschließend die Bedeutung für diesem Urteil? Für uns im Rettungsdienst.
Ich würde sagen Doku, 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 damit man das auch plausibel gestalten kann und quasi die Entscheidungsfindung auch zu begründen oder damit es so eine Geschichte ist und wie sagt man so schön, dass die Kausalität gegeben ist.
Genau. Gerne auch vielleicht mal mit dem Tablet. Viele haben ja mittlerweile ein Tablet. Mit dem Tablet Fotos von der Einsatzstelle oder von der Stelle vor Ort machen, wenn man Zeit hat. Das hilft, um auch da fotografisch zu dokumentieren. Ansonsten schreiben, schreiben, schreiben. Dann natürlich eindeutige Leitlinien und Vorschriften von dem Mitführen irgendwelcher Schlüssel oder irgendwelcher Materialien doch recht penibel beachten und auch beim Check beachten. Nicht, dass man feststellt, das fehlt schon seit einer Woche und keiner hat es gesagt.
Genau. Und vor allen Dingen natürlich das Ganze an den Mann zu bringen. Ne? Also das Weiterbilden, Fortbilden vom Fachpersonal.
Genau. Und da muss auch jeder sich bewusst sein, wir haben da eine Bringschuld als Notfallsanitäter, Rettungssanitäter, Rettungsassistenten. Das ist nicht so, dass wir da im Konsumgut sind und wir müssen gefüttert werden. Nein, wir müssen uns das auch selber aneignen. Sven, interessantes Urteil, oder?
Ja, spannend, weil tatsächlich vorher immer so das Medizinische immer in den Kontext gesetzt wird und jetzt kommt das Drumherum auch noch dazu.
Genau, und das war in meiner Ausbildung auch noch gesagt worden, das trifft uns ja nicht, wir haben hier nur organisatorische Abläufe, aber gerade auch im Zusammenhang Paragraph 2a der eigenständigen Heilkunde sind wir da nicht mehr so weit weg. Das heißt, wir haben da eine sehr große Gemengelage. Und da muss man sich, glaube ich, einfach nur Gedanken machen und dann braucht man nicht zu heulen. Wenn ich Job vernünftig mache, dann passiert es nicht. Es gibt sonst keinen, der heult und sagt, oh, beim Autofahren kann so viel passieren. Jeder setzt sich bedenkenlos ins Auto und es kann einfach immer was passieren, aber wenn wir vernünftig vorgehen, können wir die Risiken minimieren.
Dann wird auch kaum etwas passieren, ja.
Ja, und wenn, dann sind das halt, wie die Rechtsprechung sagt, schicksalhafte Verläufe.
Schöner letzter Satz, ne?
Dann bleibt mir noch zum Schluss an euch Zuhörende die Bitte, wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, Kritiken habt, schreibt uns, meldet euch. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns auch über positive Bewertungen auf den Plattformen. Das hilft uns ja auch so ein bisschen, um im Algorithmus ein bisschen voranzukommen.
Ja.
Sven, dann sind wir, glaube ich, für heute erstmal durch.
Genau. Vielen Dank für deine Zeit, Tobi. Das war mir wieder mal ein Fest.
Ja, war mir auch ein inneres Blumenpflücken.
Wow. Spannendes Projekt mit dem inneren Blumenpflücken.
Und dann freue ich mich auf die weiteren Ideen, die wir ja haben. Und dann sage ich bis dahin.
Made Jude, Freunde, wir verbleiben mit affigen Grüßen, eure Rettungsaffen.
Wer Feedback hat, wer Anregungen hat, wer Fragen hat, meldet euch, Freunde. 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Nice to be in orbit.